Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute und an den kommenden drei Tagen wird uns in der Katechese das Sakrament der Ehe beschäftigen. Dieses Thema kann in seiner Bedeutung für Kirche und Gesellschaft, gerade auch in unserer modernen Welt, überhaupt nicht überschätzt werden. Es wird aber, wie mir scheint, auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das Wichtiges über die Ehe gesagt hat, in der kirchlichen Verkündigung nach wie vor ziemlich stiefmütterlich behandelt. Man wird den Eindruck nicht los, die Verkünder drücken sich eigentlich vor diesem Thema und erklären die Ehe und auch die Sexualität für eine Privatsache, die auch die Kirche nichts angehe. Und im Übrigen kann man sich mit der Lehre der katholischen Kirche von Ehe und Sexualität eh nur in Widerspruch zu der Welt setzen. Wie peinlich! Dass die Kirche damit dieses ureigenste Feld der Schöpfung und auch der Erlösung kampflos der Welt und der Politik überlässt und auch die Eheleute mit ihren Problemen im Regen stehen lässt, scheint wohl kaum bedacht zu werden. Das kann sich Kirche nicht leisten. Die Kirche darf die Eheleute nicht sich selbst überlassen, sie unwissend und von der Welt nur verführt in die Ehe stolpern lassen. Das ist schlicht verantwortungslos. Die Ehe ist doch kein romantisches Märchen. Bei der Eheschließung geht es nicht um eine schöne Hochzeit oder einen Solo bei der Trauung. Da steht das ganze Leben und die ganze Ewigkeit auf dem Spiel. Und nicht nur von zwei Menschen. Es ist ja keineswegs so, dass man alles, was man für die Ehe braucht, auch schon in die Wiege gelegt bekommt. Auch kann die Kirche ihre Verantwortung nicht einfach Eheleuten überlassen, die im Unterschied zu den Priestern ja als Profis in dieser Materie gelten, demgegenüber sich die Priester lediglich auf das Ausfüllen eines Brautexamensformulars zu beschränken hätten. Die Kirche hätte viel Wichtiges und auch bitter Notwendiges zur Ehe zu sagen und müsste es auch sagen, und zwar amtlich, nämlich durch ihre Priester. Zunächst einmal sind die Menschen von Gott füreinander als Mann und Frau erschaffen. Ist Ihnen eigentlich schon einmal aufgefallen, dass die Heilige Schrift mit einer Hochzeit beginnt, nämlich mit der Erschaffung des ersten Menschenpaares von Mann und Frau nach dem Abbild Gottes, ihm ähnlich, und auch mit einer Hochzeit schließt, nämlich mit der Vision von der Hochzeit des Lammes, Jesus Christus, des ewigen Bräutigams und seiner Braut der Kirche am Ende der Offenbarung des Johannes? Überhaupt zieht sich das Motiv von Gott und seinem Volk als bräutlichem Bundesvolk durch die gesamte Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Zunächst als Bund Gottes mit dem Volk Israel, wie es ganz ausdrücklich in den Büchern der Propheten Jesaja, Ezechiel und Hosea, aber auch beim Propheten Jeremia und im Psalm 45 oder auch im Hohen Lied beschrieben wird. Und dann mit dem neuen Bundesvolk des auferstandenen Herrn und seiner Kirche. Die Vollendung der Menschheit am Ende der Zeiten besteht dann in der hochzeitlichen, bräutlich liebenden Einheit des Bräutigams Christus mit seiner Braut der Kirche. Alle Menschen sind von Gott zur Feier einer ewigen Hochzeit geschaffen und bestimmt. Die Ehe ist die Idee Gottes selbst von der liebenden Verbindung von Mann und Frau. Und er selbst erschafft ja die Menschen auch nicht etwa eingeschlechtlich, sondern als Mann und Frau schuf er sie, weil er beide füreinander geschaffen hat. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Damit ist bereits mit den Worten der Heiligen Schrift gesagt, dass der Mensch von Gott zwar als Einzelwesen geschaffen ist, aber zur Gemeinschaft mit einem Menschen des jeweils anderen Geschlechtes. Der Mensch ist also von Schöpfungswegen zugleich Einzel- wie auch Gemeinschaftswesen oder wie es auch politisch bezeichnet wird, ens individuale, also ein Individualwesen, et soziale, ein Gemeinschaftswesen. Die Ehe von Mann und Frau als Abbild der liebenden Einheit der drei göttlichen Personen in Gott. Der Charakter des Menschen als Einzel- wie auch als Gemeinschaftswesen hat zunächst schon einmal den Grund, dass Gott den Menschen als sein Abbild erschaffen hat. ihm ähnlich. Auch in Gott leben ja die drei göttlichen Einzelpersonen von Ewigkeit zu Ewigkeit in der Einheit des göttlichen Wesens. Die Abbildlichkeit des Menschen mit Gott besteht darin, dass Gott den Menschen als Person erschaffen hat, nämlich ausgestattet mit Erkenntnis und freiem Willen, damit er lieben kann, wie er Gott liebt. Was nämlich eine Person als Person qualifiziert, ist ihre Fähigkeit, lieben zu können, aber deshalb auch lieben zu müssen. Der Mensch kann sich als Person deshalb auch nur auf eine Weise selbst verwirklichen, nämlich in der Liebe. Wer dagegen nicht liebt, lebt im Widerspruch zu seinem Personsein, das heißt aber in einem Selbstwiderspruch. Ein Liebender kann aber auch nur lieben, wenn er ein Gegenüber hat, dem er seine Liebe schenken kann und das umgekehrt auch ihn lieben kann, das ihm also, wie es in der Heiligen Schrift heißt, entspricht. Und das muss auch wiederum eine Person sein. Diesem Erfordernis genügt eben nicht ein Schoßhündchen oder ein Katerchen. Tiere vermögen zwar zu schmusen, aber nicht zu lieben, auch wenn man das gelegentlich so hören kann. Zum Lieben bedarf es nämlich unbedingt der Freiheit, die ein Tier nicht hat. Gott lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit in der liebenden Einheit der drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nur die Liebe begründet und gewährleistet diese Einheit einer Mehrheit von Personen, weil Gott nicht etwa nur liebt, sondern wesenhaft Liebe ist. Gott ist die Liebe, wie es im ersten Johannesbrief heißt. Die drei göttlichen Personen sind also selbst als Personen zwar Einzelwesen und doch aufgrund ihrer Liebe zugleich immer auch und immer schon Gemeinschaftswesen, die in der Einheit unendlicher göttlicher Liebe existieren. Das muss man wissen, um auch ein wenig das Geheimnis der Ehe verstehen zu können. Wenn also Gott durch die gegenseitige personale Liebe der drei göttlichen Personen als ein einziges göttliches Wesen existiert und er den Menschen nach seinem Abbild und ihm ähnlich geschaffen hat, dann bedeutet das zwangsläufig und auch unveränderbar, dass der Mensch sich überhaupt nur in der Liebe selbst verwirklichen kann und dazu eine Entsprechung braucht, der er seine Liebe auch schenken kann, weil sie sich von ihm lieben lässt und die umgekehrt auch ihn lieben kann und die in der Liebe auch eins werden können, ganz in Entsprechung zu den göttlichen Personen. Denn die Liebe strebt ihrem ganzen Wesen entsprechend nach Einheit. Von daher wird auch völlig einsichtig, warum Adam unter allen Tieren, die ihm Gott zugeführt hat, um ihm einen Namen zu geben, keine Entsprechung für sich finden konnte. Nur die Frau ist als Person wirklich eine Entsprechung zu Adam oder wie es im hebräischen Urtext sogar heißt, die Männin. Wir können dieses Wortspiel im Deutschen nicht genügend gut übersetzen. Also nur die Frau ist als Person wirklich eine Entsprechung zu Adam, der ja zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen Namen hat, sondern bezeichnenderweise nur Mensch heißt. Sie kann nicht nur lieben, diese Frau, sondern sie will auch lieben und verwirklicht sich als Abbild Gottes auch selbst nur wie Adam, nämlich durch die Liebe. Es ist auch überhaupt nicht zufällig, dass Gott die Frau vom Herzen des Mannes, dem Sitz der Liebe, genommen und gebildet hat, aus seiner Seite. Und das wird auch noch seine große Bedeutung haben für die Urehe überhaupt, nämlich zwischen Christus, dem Bräutigam, und seiner Braut, der Kirche, die am Kreuz aus der geöffneten Seitenwunde des Herrn geboren wird. Aus alledem wird auch völlig klar, dass es sich hier um unverfügbare und unverrückbare Grunddaten der menschlichen Natur handelt, die ihr von Gott und ihrem Schöpfer vorgegeben sind, ob er das glaubt oder nicht, ob ihn das interessiert oder nicht, ob ihm das gefällt oder nicht. Das allein macht sein Menschsein aus und begründet seine Menschenwürde. Und könnte der Mensch wirklich über diese Grunddaten seines Menschseins verfügen, würde er augenblicklich aufhören, Mensch zu sein. Die moderne Gender-Ideologie, die allein schon bestreiten will, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen bloß für anerzogen, aber nicht für wirklich in der menschlichen Natur vorgegeben erklärt, aber auch die Homosexualität und alle möglichen der Schöpfungsordnung Gottes widersprechenden sexuellen Praktiken sind nur abscheuliche Perversionen. Sie sind nicht nur schöpfungs- und damit auch gottfeindlich, sie sind auch menschenfeindlich und ganz und gar widermenschlich und ein schwerer Verstoß gegen die heute doch so viel beschworene Menschenwürde. Sie zeigt aber, wo man hinkommt, wenn der Mensch Gott ersticken und selbst Gott und Schöpfer spielen will. Das ist schon apokalyptisch, was wir da heute erleben können. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist eigentlich Liebe? Und worin besteht ihr Wesen? Bevor ich speziell auf unser Thema Ehe eingehe, muss ich noch erklären, was Liebe überhaupt ist. Dieses Wort wird ja nicht nur in der Heiligen Schrift, sondern auch in der kirchlichen Verkündigung und noch mehr in den Druckerzeugnissen unserer Gesellschaft mit allergrößter Selbstverständlichkeit gebraucht, um nicht zu sagen, letztlich missbraucht. Gerade in diesen Druckerzeugnissen und im Gebrauch unserer Gesellschaft. Ich jedenfalls halte dieses Wort für höchst erklärungsbedürftig. Gerade Eheleute müssen von der Kirche wissen, was Liebe wirklich ist und was bloß als Liebe etikettiert wird, aber damit gar nichts zu tun hat. Wir Menschen können von uns aus und aus unserem Erfahrungshorizont noch nicht einmal wissen, was Liebe ist. Und erst recht können wir von uns aus, nämlich ohne die Gnade dessen, der die Liebe ist, gar nicht mehr lieben. Das hat uns schon die Katastrophe im Paradies eingebrockt, nämlich die Erbsünde, deren Blessuren der menschlichen Natur auch noch nach der Taufe uns erheblich zu schaffen machen. Diese erheblichen Schädigungen zeigen sich auch darin, dass die wirkliche, echte Liebe dem Menschen eigentlich überhaupt keinen Spaß und keine Freude macht. Denn Liebe hat allen modernen, in Anführungszeichen, sage ich es einmal, Lehren zum Trotz, überhaupt nichts zu tun mit Schmetterlingen im Bauch und einem Testosteronschub und angemacht oder angetörnt sein. Vielmehr ist Liebe etwas, was uns überhaupt erst einmal gesagt, ja sogar gezeigt werden muss. Und das weiß und kann nur der, der die Liebe ist, Gott selbst. Allein in Jesus Christus ist uns die echte, wahre Liebe erschienen und nur er hat sie uns authentisch vorgelebt. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Die echte Liebe, die Liebe Gottes zeigt sich uns in der Liebe Christi zu uns Menschen, indem er uns Menschen von dem ewigen Tod erlöst und uns für das ewige Leben, den Sinn und das Ziel jeden menschlichen Lebens gerettet hat, und zwar auf eigene Kosten, nämlich durch sein Sühneleiden, durch sein Blut und durch seinen Tod am Kreuz für unsere Sünden, mit denen wir ihn selbst unendlich gekränkt und beleidigt haben und uns sogar zu seinen Feinden gemacht haben. Paulus sagt es uns in unnachahmlicher Weise im Philipperbrief. Jesus Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wer also wirklich wissen will, was echte Liebe ist, der darf sich keinen Playboy kaufen, sondern muss aufs Kreuz mit dem Gekreuzigten schauen. Das Kreuz Christi ist allein der Lehrstuhl und der Gekreuzigte der Lehrmeister der vollkommenen echten Liebe. Echte Liebe ist die Aufgabe des eigenen Selbstbesitzes zugunsten des Geliebten. Die Selbstbehauptung dagegen ist deshalb die Perversion der Liebe. Die Selbstsucht ist das Wesen der Lieblosigkeit und damit der Sünde. Lieblosigkeit ist immer Selbstbefriedigung, nämlich Befriedigung des Ego, Echte Liebe dagegen dreht sich nie um die eigene Person, sondern ist immer bei dem Geliebten. Das heißt, die Liebe hat überhaupt nichts zu tun mit Selbstbehauptung und in deren Folge mit Berechnung oder irgendeinem Anspruchsdenken. Echte Liebe fordert nicht und bedrängt nicht. Sie übt keinerlei Druck aus und schon gar nicht unter dem Vorwand der Liebe. Echte Liebe will alles, nur für den anderen, den Geliebten, und niemals etwas für sich selbst. Echte Liebe rechnet nicht und ist nie auf den eigenen Vorteil bedacht, sondern ist die Gesinnung der vollkommenen Selbstlosigkeit und Selbstverleugnung. Da echte Liebe den Geliebten niemals unter Druck setzt, insbesondere unter einen Leistungsdruck, braucht der Geliebte auch keine Angst zu haben, zu versagen. Denn wer wirklich geliebt wird, muss es nie bringen. Echte Liebe setzt den Geliebten gerade frei. Zu früheren Zeiten nannte man den Liebenden einmal Freier. Eigentlich ein sehr tiefsinniges Wort, das bei uns schon längst ein Euphemismus für sexuelle Ausbeutung geworden ist. Übrigens, wer von seinem Ehegatten die Erfüllung seines Lebens erwartet, überfordert ihn hoffnungslos und muss geradezu zwangsläufig früher oder später ganz bitter enttäuscht werden. Nur Gott, der jeden Menschen auf sich selbst hin geschaffen hat, ist allein die Erfüllung jeden menschlichen Lebens. Die sexuelle Erfüllung ist also noch keineswegs die Erfüllung der Ehe oder sogar des ganzen Lebens überhaupt. Vor diesem Irrtum warnt indirekt schon das Wort des Herrn, dass sich Menschen selbst zur Ehe unfähig machen, um des Himmelreiches willen. Offenbar ist das Himmelreich das höchste aller Güter und nicht die Ehe und schon gar nicht der Sex. Das sexuelle Hochgefühl ist deshalb auch nicht etwa schon die Erfüllung des Lebens, sondern bloß Verheißung. Aus dem Vorstehenden wird unmittelbar einsichtig, weshalb echte Liebe auch nicht ausprobiert werden kann. Ein Ausprobieren der Liebe darf es aber auch deshalb nicht geben, weil eine Person niemals als Mittel zum Zweck der Erfüllung der eigenen Begierden und selbstsüchtigen Interessen benutzt werden darf. Wer ausprobieren will, sucht nur seine eigene Befriedigung auf Kosten des anderen. Das Personsein eines jeden Menschen erhebt an jeden anderen den Anspruch, nur um seiner selbst willen geliebt zu werden und niemals als Mittel zum Zweck benutzt zu werden. Der wirklich Liebende fragt niemals, was darf ich, sondern nur, was kann ich? Echte Liebe verleugnet sich selbst um des Geliebten willen und lässt den Geliebten auf eigene Kosten leben, weil seine Liebe nichts anderes ist als das reine, lautere und vollkommene Ja zu der geliebten Person. Die Liebe sagt, es ist gut, dass es dich gibt. Und zu deinem recht verstandenen Wohl will ich deshalb auch alles tun, was ich überhaupt nur vermag, ohne dabei auf meine eigene Person zu achten. Echte Liebe freut sich lediglich, dass sich die geliebte Person mit dem Selbstgeschenk der eigenen Person, mit allem, was zu ihr gehört, das ist aber sein ganzes Leben in dieser Welt, auch in aller Freiheit beschenken lässt. Das allein ist Liebe. Alles andere ist ein Etikettenschwindel, Irreführung und Lüge. Genau diese wesenhafte Selbstlosigkeit der Liebe und ihre vollkommene Bejahung des Geliebten lässt die Liebenden gleichsam wie von selbst zueinander und zur Einheit streben. Die Schrift sagt, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Von daher wird völlig klar, dass die sexuelle Einigung von Mann und Frau ein schattenhaftes Abbild der liebenden Einheit der drei Personen in Gott ist und deshalb ihre Liebe im vorstehend genannten Sinn auch unbedingt voraussetzt. Die sexuelle Einigung von Mann und Frau ist deshalb auch eine heilige Handlung. Und das Ehebett ist heilig. Im ersten Brief an die Thessalonicher lesen wir, das ist es, was Gott will. eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Begehren hat nichts mit der Liebe zu tun, denn die Begierde will die andere Person immer nur für sich haben, sich selbst aber dieser Person verweigern und sie nur für sich selbst besitzen, zum eigenen Nutzen. Liebe ist immer rücksichtsvoll, vornehm und fein, nobel und voller Hochachtung für das Personengeheimnis des jeweils anderen. Zu echter Liebe ist man nur im Maße der Selbstverleugnung fähig. Diese Selbstverleugnung bedeutet nicht etwa Selbstvernichtung oder Selbstaufgabe, sondern gerade Selbstwerdung und Selbstverwirklichung. Das klingt zunächst paradox, um nicht zu sagen geradezu verrückt. Diese scheinbare Paradoxie liegt aber in der erbsündlichen Verfasstheit des Menschen, auch des Getauften begründet. Ein Mensch beginnt ja nicht bei Null, neutral oder indifferent. Jeder Mensch beginnt schon im Mutterschoß, seit und aufgrund der Erbsünde, im negativen Bereich sozusagen unter dem Strich. Er ist heilungs- und erlösungsbedürftig. Die Erbsünde hat jeden Menschen, außer der Mutter Gottes, erheblich geschädigt. So sehr, dass er sogar sterben muss. Durch die Taufe wird er zwar gerettet und notdürftig wieder zusammengeflickt, aber seine durch die Erbsünde verursachten Bläsuren machen sich immer noch als erhebliche geistliche Behinderung empfindlich bemerkbar, nämlich in seiner Versuchlichkeit und Anfälligkeit für die Begierde. Seine Schädigung macht sich darin bemerkbar, dass der Mensch ichsüchtig und selbstbezogen ist und sein Fleisch gegen den Geist rebelliert, obwohl er sich doch nur durch Selbstlosigkeit, nämlich in der Liebe, selbst verwirklicht und er selbst ist. Wo und in dem Maße ein Mensch seine Selbstsucht überwindet und liebt, wird er wieder heil und Gott und damit auch sich selbst wieder ähnlich. Die Selbstverleugnung bewirkt also keineswegs etwa einen Verlust der Personalität, sondern gerade deren Profilierung und das Gewinnen der Selbstidentität. Würde nämlich ein Mensch durch seine Selbstverleugnung aufhören, er selbst zu sein, dann könnte er ja gar nicht mehr lieben. Stattdessen ermöglicht ihm die Überwindung seines Ego gerade seine ureigenste Menschwerdung in der Liebe. Ein Mensch ist nur in dem Maße Mensch, authentischer Mensch, wie er auch liebt. Erst der Tod des Ego, der Tod der Selbstbezogenheit, der Tod der Selbstbehauptung bedeutet authentisches Menschsein. Und in dem Maße ich liebesfähig und damit auch Gott ähnlich werde, umso mehr werde ich einigungsfähig, auch in der Ehe. Ehe beinhaltet immer auch den Kreuzweg und das Kreuz. Die Ehe ist also gerade auch eine Schule der Selbstverleugnung und damit eine Lehranstalt der Liebe und darin ein Weg zur eigentlichen ewigen Hochzeit. Die Liebe hat keinen Grund, sondern ist selbst letzter Grund. Es gibt nämlich keinen Grund, der die Liebe erst noch begründen und dessen Sinn und Zweck die Liebe sein könnte. Es gibt damit aber auch keinen Grund, der entfallen könnte, so dass mit diesem Ereignis, das eben ein Grund entfiele für die Liebe, dann der Liebe selbst der Boden unter den Füßen entzogen wäre und sie selbst auch abstürzen müsste. Damit hat die Liebe aber auch keine Bedingung, sondern sie gilt unbedingt. Die Liebe gilt unbedingt und sie duldet deshalb auch keine Hintergedanken. Echte, wirkliche Liebe ist immer lauter. Die Liebe kann man nur leben in Liebe, und das heißt aber reinen Herzens und lauteren Herzens nur lieben.